Wusstet ihr, dass viele Bibliotheken in Deutschland mittlerweile kostenlos Videospiele ausleihen? Wie das geht und warum das durch die Games-Branche zunehmend in Gefahr gerät, das erfahrt ihr jetzt. Mich hört ihr wieder in der nächsten regulären Folge Pixelgrüße. In dieser Folge hört ihr unseren Sprecher Tim Junge als Moderation, der uns direkt in Berlin vertreten konnte und Bibliotheken bei sich in der Nähe hat, die Games in ihrem Sortiment anbieten.
Normalerweise wird Liliane jetzt die Einführung machen. Liliane ist heute nicht da, aus dem ganz einfach pragmatischen Grund, dass wir hier in den Berliner Bibliotheken sind, ich mich schon ganz gut auskenne, auch selbst schon mal Games ausgeliehen habe. Und wir haben heute Patrick Ludwig hier. Die Pixelgrüße gehen raus an dich. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir starten mit 5 kleinen Fragen zum Aufwärmen. A- oder B-Fragen. Fangen wir direkt mal an. Wessi oder Ossi-Ampelmännchen?
A.
Also das Wessi-Ampelmännchen. Oha. Das ist schon mal ein Statement. Tiergarten oder Tierpark?
B.
Tierpark. Croissants zum Frühstück oder zum Nachmittagskaffee und Kuchen?
A.
Bücher ausleihen oder Games ausleihen?
A.
Konsole oder PC?
A.
Alles klar. Ja. Dann einmal zum Kontext. Warum sind wir heute hier? Bibliotheken wollen am Puls der Zeit bleiben. Etymologisch kommt das Wort aus dem Griechischen, Bibliotheke, was so viel heißt wie Bücherregal. Auch das Englische Library, abgeleitet aus dem Lateinischen, heißt ebenso viel wie Büchersammlung. Über die ursprüngliche Wortherkunft sind Bibliotheken mittlerweile deutlich hinausgewachsen. Denn neben Büchern ergänzen das Sortiment in vielen Bibliotheken mittlerweile auch moderne Medien, die es in der Antike überhaupt noch nicht gab. Magazine, Hörbücher, Filme und Videospiele. Außerdem waren Bibliotheken, werden mehr zu Orten, wo es nicht nur Input gibt, sondern auch Output, etwa durch verschiedene Makerspaces, zum Beispiel, wo wir hier heute unseren Podcast aufnehmen. Es zeigt sich Bibliotheken im ständigen Wandel und entwickeln sich zusammen mit dem technischen Fortschritt und der Gesellschaft. Über diesen Wandel reden wir heute, vor allem in Bezug auf Videospiele. Patrick, bevor wir zu den Fragen zu deiner Person kommen, wir sind hier an einem besonderen Ort, nämlich nicht in unserem Wohnzimmer, sondern in einer Bibliothek. Vielleicht kannst du für die Nicht-BerlinerInnen einmal beschreiben, wo wir hier heute sind.
Ja, wir sind in der Bezirkszentralbibliothek in Friedrichshain-Kreuzberg, die den Namen Pablo Neruda trägt. Und das ist eine von über 80 öffentlichen Bibliotheken in Berlin. Die öffentlichen Bibliotheken sind den jeweiligen Bezirken untergeordnet, ergänzt durch die Zentral- und Landesbibliothek an 2 Standorten in Berlin, die dem Senat in Berlin untergeordnet ist. Und wir sind sozusagen vom Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg die Zentralbibliothek und auch die einzige Bibliothek im Stadtteil Friedrichshain mit ca. 140.000 Einwohnern und EinwohnerInnen.
Vielleicht einmal kurz zu beschreiben, es ist eine recht moderne Bibliothek, wo wir heute sind. Wann, weißt du, wann die vielleicht gebaut wurden ungefähr?
Ja, also die Geschichte der öffentlichen Bibliotheken in Berlin, die ist lang, ja, und beinhaltet auch viele, viele Standorte. Der vorletzte oder der letzte Standort, bevor wir hierher gezogen sind, war in der Grünberger Straße, also auch im Herzen von Friedrichshain. Jetzt sind wir ein Stück weiter in der Frankfurter Allee 14a und zwar
mit dem Computerspielemuseum direkt um die Ecke.
Das sind unsere Nachbarn. Genau, und was ich eigentlich gerade sagen wollte, 2010 haben wir hier eröffnet. Also wir sind jetzt seit 12 Jahren an diesem Standort.
Ja, schön. Patrick, du kommst aus Berlin, zugezogen und hier aufgewachsen.
Genau, ich bin vor 17 Jahren nach Berlin gezogen. Aus Süddeutschland komme ich, aus Ulm besser gesagt. Und bin gelernter Buchhändler und damals für einen Ausbildungsplatz zum Verlagsbuchhändler nach Berlin gezogen und habe mich dann hier sehr schnell zu Hause gefühlt. Im Sommer 2007 war das. Und habe hier dann ein Studium aufgenommen im Bereich Bibliotheksmanagement und Bibliothekswissenschaft. Habe während meiner Studienzeit immer im Buchhandel gearbeitet, viele Jahre im Kulturkaufhaus Dussmann in Mitte. Und bin jetzt seit 2018 hier und war erst für den Jugendbereich zuständig und für unseren Makerspace und bin jetzt seit Anfang 2024 der Leiter der Bibliothek. Mir ist auch gerade eingefallen, ich habe 2010 gerade gesagt, sind wir hergezogen, also da war ich noch gar nicht hier. Und das ist auch 14 Jahre her, nicht 12 Jahre. So, jetzt ist alles in Ordnung.
Als du studiert hast, was hat dich dazu motiviert und was hat dich dann dazu motiviert, hier als Bibliothekar auch zu arbeiten?
Also ich hatte schon immer eine sehr große Verbindung zu Büchern und nach meiner Ausbildung als Verlagsbuchhändler wollte ich ein Studium angehen in dem Bereich. Es gab aber leider kein richtig gutes Angebot in Berlin und nach Leipzig, wo man Verlagswirtschaft studieren konnte, da wollte ich nicht unbedingt hin. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, okay, was kann ich noch so machen im Bücherbereich und habe dann gesehen, ah ja, die Bibliotheken und habe mich dann ganz intensiv mit den Bibliotheken beschäftigt und habe dann eben das Studium, den Bachelor in Potsdam begonnen, dann den Master am Humboldt, an der Humboldt-Universität genau, das war so der Werdegang und habe mich dann auch während meinem Studium sehr, sehr sicher gefühlt in dem, was ich mache und wusste dann auch schon, dass die öffentlichen Bibliotheken der Bereich sind, wo auch mein Herz höher schlägt. Viele der Studierenden gehen ja dann auch in die wissenschaftliche Bibliothek und ich hatte dann großes Glück, dass direkt nach meinem Studium ich hier eine Stelle erhalten habe im Bezirk St. Friedrichshain in der Stadtbibliothek Friedrichshain und Friedrichshain-Kreuzberg, ne, muss man immer dazu sagen, wir sind ein gemeinsamer Bezirk mit beiden Stadtteilen und genau, und hier war das dann für mich wirklich wie ein Sechs am Lotto, weil ich ja auch unmittelbar hier im Kiez wohne, eben, wie schon erwähnt, seit 17 Jahren auch in Friedrichshain wohne und ich eine ganz große Identifikation habe auch mit dem Bezirk und mich hier wirklich von Tag 1 total wohlgefühlt habe und auch ganz intrinsisch motiviert mich hier einbringen wollte und das hat bis jetzt gut gefruchtet.
Du meinst, du hast eine Bindung zu Büchern, du hast aber auch eine Bindung zu Videospielen, da reden wir heute drüber. Erläutere einmal kurz, ich komme vom Land, aus Mecklenburg-Vorpommern, da sind Videogames eher verpönt, wir sind hier jetzt in Berlin. Wie hast du das hier wahrgenommen, wie Videospiele hier wahrgenommen werden?
Also ich habe Berlin immer sehr, sehr offen, gerade im Videospielbereich kennengelernt. So. Es gab kurz nach meinem Herzug hier nach Friedrichshain die Eröffnung eben des Computerspielemuseums, direkt auch bei mir in der Nachbarschaft um die Ecke. Also es sind wirklich, glaube ich, 3 Gehminuten von meinem Zuhause aus weg und habe da schon gemerkt, okay, jeden Morgen, wenn ich quasi mich aus dem Haus bewegt habe und gesehen habe, auch die Scharen an nicht nur Schulklassen, sondern auch Menschen, die in das Computerspielemuseum laufen, wusste ich schon, okay, hier gibt es wirklich auch eine Zielgruppe ja, für diesen Bereich. Ne? Unabhängig jetzt von irgendwelchen Einzelhandelsgeschäften, wo man schon natürlich auch gemerkt hat im Vergleich zu der Kleinstadt, was hier für ein Sortiment angeboten wird und wie viele Filialen es auch gibt. So. Deswegen habe ich hier eigentlich immer das bekommen, was ich gesucht habe. Das war schön, auch wenn man mal, sage ich, über Kleinanzeigen oder ähnliches mal gebraucht sich orientiert hat, gab es hier auch immer ein großes Angebot, was ja auch darauf deutet, dass es hier in der Stadt ziemlich viele videospielaffine Menschen gibt.
Deine persönliche Bindung zu Videospielen, wie sieht es gar aus? Wann hast du angefangen zu zocken?
Ja, das war, ich glaube, mit 6, 94, ja, habe ich einen Gameboy geschenkt bekommen von meinem Vater mit Super Mario Land und das war so der Start. Und dann, gab es immer Höhen und Tiefen, sage ich mal, also Tiefen mit Phasen, wo man ein bisschen weniger gespielt hat, gerade in der Pubertät. Aber ich hatte in der Kindheit dann eine PlayStation 1, das so meine absolute Hauptkonsole war, mit der ich eben aufgewachsen bin. Danach bin ich wieder zu Nintendo mit dem GameCube und habe mich immer so ein bisschen in jeder Konsolengeneration so ein bisschen anders orientiert. Dann, wie gesagt, in der Pubertät wurde es ein bisschen weniger. Und ich glaube, so mit Anfang 20 so habe ich mir dann irgendwann eine PS3 geholt. Und dann bin ich da wieder mehr und mehr eingestiegen. Und seitdem ist es wirklich immer mehr geworden und jetzt auch ein fester Bestandteil von meinem Leben, was natürlich auch daran liegt, dass ich jetzt in einem Alter bin oder auch in einer Lebensphase, wo ich mir vieles leisten kann, was ich mir damals nicht leisten konnte. Jetzt eher das Problem ist, dass man wirklich gucken muss, dass man in der Woche mal 1-2 Stunden hat, um auch sich den Videospielen zu widmen, weil aufgrund von beruflichen und privaten Herausforderungen einfach so viel drumherum ist. Aber die Bindung ist noch ganz groß.
Du hast das ja schon erwähnt jetzt gerade. Dann machen wir einmal den Übergang zu den inhaltlichen Teil. Du konntest dir das damals teilweise auch nicht leisten, Spiele zu spielen. Und das ist ja einer der großen Vorteile von den Bibliotheken, dass Leute sich jetzt halt auch unabhängig von dem eigenen Geldbeutel, dass die Games spielen können. Ist das eigentlich nur ein hippes Ding in Berlin? Oder weißt du, ob das auch europaweit, global mittlerweile?
Also global kann ich es jetzt nicht sagen, aber europaweit und vor allem auch deutschlandweit ist das auf jeden Fall so, dass alle größeren Bibliotheken und auch größere Städte auf jeden Fall ein Gaming-Angebot haben. Auch viele kleinere Städte und Gemeinden sind da nach und nach am Etablieren. Ich sag mal so, in der Bibliothekswelt, ja, im Fachbereich, ist Gaming in der Bibliothek schon seit vielen, vielen Jahren ein Thema. Also ich würde mal behaupten, auf jeden Fall seit 10 Jahren. Und wir sind natürlich immer, ich bin ja erst so 2018 richtig dann zumindest in die Praxis eingestiegen, aber auch im Studium war das schon immer so ein Thema. Es hängt natürlich immer davon ab, auch welche Mittel einzelne Bibliotheken haben, um sowas umzusetzen. Und vor allem natürlich brauchst du auch das Personal. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also erstmal muss man Stellen schaffen. Ja, bei mir war es eben die Stelle des Jugendbibliothekars, wo man gesagt hat, okay, wir möchten bei uns hier im Haus einen Gaming-Bereich ansiedeln. Das heißt, Konsolen, Spiele in den Medienbestand aufnehmen und ein Vor-Ort-Gaming etablieren. Und dafür stellen wir jetzt einen Jugendbibliothekar ein und gucken natürlich auch, dass der die Expertise mitbringt. Und das war dann bei mir tatsächlich der Fall und das hat total Spaß gemacht, das dann ins Leben zu rufen. Ja.
Du sprichst schon an Jugendbibliothekar. Das ist so eine Sache, die mir auch häufiger auffällt, wenn ich durch die Berliner Bibliotheken gehe und dass häufiger die Games mal in der Kinderabteilung landen. Wie siehst du das? Warum ist das so? Findest du das gut, dass das so ist? Oder würdest du das ändern?
Ja, da würde ich ein bisschen rauszoomen und tatsächlich erstmal auf die Zielgruppen gucken. Und auch bei uns im Haus wurde das nach dem Einzug zum Glück gleich gut umgesetzt. Und dass man sagt, okay, es gibt eine gemeinsame Kinder- und Jugendbibliothek, die sich aber trennt. Ja, also die erste Etage ist bei uns reine Kinderbibliothek. Das heißt Zielgruppe bis von 0 bis 12. Und die Jugendlichen ab 12, 13 haben dann in der zweiten Etage gemeinsam mit den Erwachsenen ihren eigenen Bereich. Also die Jugendlichen nochmal für sich, ne? Auf dieser Etage. Und auch dort befindet sich der Gaming-Bereich und auch dort befinden sich die Konsolenspiele. Also ich finde, man muss erstmal die Jugendlichen als Zielgruppe ernst nehmen, ne? Und dann eben auch das Personal schaffen, ja, also jemand, der ausschließlich für diese Zielgruppe zuständig ist. In der Regel, historisch bedingt, sind es immer Kinder- und Jugendbibliothekare und die Jugendlichen fallen dann immer so hinten rum. Und das ist sehr, sehr schade und auch da ist der Trend eindeutig. Also viele, viele Bibliotheken haben inzwischen JugendbibliothekarInnen eingestellt und vielleicht nochmal zum Ort der Konsolenspiele. Wir haben den bei uns im Jugendbereich angesiedelt, aber ich will nochmal ganz klar sagen, für uns ist es ganz wichtig, auch für mich, ja, wir haben hier auch Spiele FSK 18, dass auch natürlich Erwachsene sich hier angesprochen fühlen von unserem Sortiment, ja, weil das Videospielen oder Konsolenspiele an sich keine Altersbeschränkung kennen. Natürlich haben einzelne Spiele ja eine USK und vorne auf dem Cover und natürlich dürfen auch nur diejenigen, die jetzt 6, 12 oder 18 oder 16 sind, die Spiele dann auch ausleihen, aber wir richten jetzt nicht ein ausschließliches Konsolenspielangebot für Kinder ein oder haben das auch nicht gemacht, sondern für alle Zielgruppen.
Vielleicht kannst du einmal den Prozess beschreiben, wie man überhaupt ein Spiel hier ausleiht. Also ich habe das persönlich auch schon mal gemacht, aber vielleicht kannst du es mit eigenen Worten besser beschreiben.
Also die Ausleihe an sich, ja. Also ich würde sozusagen die Bibliothek betreten und in den Jugendbereich gehen, im zweiten Obergeschoss bei uns mit den Konsolenspielen. Wir haben Spiele von drei verschiedenen Plattformen, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Nintendo Switch. Die PlayStation 5 und die Nintendo Switch, dort sind sozusagen nur Stellvertreter. Die eigentlichen Cartridges bzw. CDs befinden sich dann an unserer Servicetheke im Erdgeschoss und da gibt man die Hülle ab und bekommt dann dazu den Datenträger. Und bei der PlayStation 4 ist es allerdings so, dass dort die Spiele direkt im Spiel sind, was damit zusammenhängt, dass wir erst vor, ich glaube, anderthalb Jahren die Datenträger von den Hüllen getrennt haben. Davor hatten wir alles vor Ort, aber dann war die Anzahl der Diebstähle doch zu groß, dass wir es trennen mussten. Und bei der PlayStation 4 haben wir es so gelassen, weil dort gab es eigentlich de facto keine Diebstähle und der Wert der Spiele ist auch nicht so hoch wie bei einer Cartridge, bei der Switch oder bei einer PlayStation 5 CD. Genau, und dann, ach so, ja, dann würde ich mich sozusagen ja für ein Spiel entscheiden, ja, und würde an unsere Automaten gehen, an die Selbstverbucher. Na Quatsch, siehst du, jetzt habe ich es gerade erklärt und schon erzähle ich es falsch. Also bei der PlayStation 4 würde ich an den Automaten gehen und könnte das Spiel sozusagen mit meiner Bibliothekskarte eigenständig verbuchen und direkt mit nach Hause nehmen für 14 Tage und kostenlos. Und bei der PlayStation 5 und der Nintendo Switch müsste ich einmal ins Erdgeschoss an die Theke gehen und mir den Datenträger holen. Und auch dort dann könnte ich kostenlos dann eben für 14 Tage das Spiel ausleihen und ich könnte es noch zweimal verlängern.
Sofern sich das Spiel nicht von jemand anders vorgemerkt
hat. Ganz genau, wenn eine Vormerkung, was bei beliebten Games öfters vorkommt, genau, wenn Vormerkungen darauf sind, dann muss ich das Spiel quasi zum Ende der Ausleihfrist abgeben.
Und man kann sich die Games auch liefern lassen, in Berlin zumindest.
Genau. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, oh, in Steglitz-Zehlendorf oder in Lichtenberg oder sonst wo gibt es ein Spiel, das es hier in Friedrichshain-Kreuzberg nicht gibt, dann kann ich mir das herbestellen. Da kostet der Transport für einen Weg 1 Euro. Und die Vormerkung, also die Reservierungsgebühr, würde auch nochmal 1 Euro betragen. Also mit hin und zurück maximal 3 Euro für ein Medium oder ein Spiel in dem Fall aus einem anderen Bezirk.
Du hast jetzt erwähnt, es gibt hier PlayStation und Nintendo-Spiele. Da fehlt ein großer Anbieter. Warum?
Ja, als ich 2018 angefangen habe, gab es de facto gar keine Konsolenspiele. Ich glaube, es waren noch so ein paar alte Wii-Spiele da. Und dann habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, okay, wie möchte ich einen Bestand aufbauen von Grund auf? Und wie möchte ich auch mein Etat verteilen, wie möchte ich mit meinen Lieferanten kommunizieren. Und es war damals schon sehr absehbar, dass es bei Microsoft in eine Richtung geht und auch, ich finde auch die letzten Jahre haben mich darin auch bestätigt, dass die physischen Datenträger für Microsoft immer eine geringere Rolle spielen. Die sind da auf jeden Fall schon einen deutlichen Schritt weiter als Sony und Nintendo. Und dementsprechend habe ich mich dagegen entschieden, weil ich auch weiß im Freundeskreis, der normale Xbox-Besitzer oder die normale Xbox-Besitzerin spielt mit einem Game Pass und kauft sich, wenn dann vielleicht noch ein digitales Spiel, aber physische Datenträger eher selten. Und genau, und es gab auch kaum Nachfragen. Ich wollte es dann so ein bisschen beobachten, wenn jetzt natürlich viele Menschen hier im Kiez nachgefragt hätten, hey, wir wünschen uns auch Xbox-Spiele, dann hätte ich das auf jeden Fall nochmal in Erwägung gezogen, aber die Nachfragen waren nicht da und deswegen bin ich auch dabei geblieben und gerade auch mit den Xbox Series S und X ja auch jetzt ist es ja eigentlich mit der letzten Konsolengeneration ist es ja noch weniger geworden. Und der Game Pass hat eine noch höhere Bedeutung, ist immer wichtiger geworden. Und man sieht ja auch, wie Microsoft generell sich verhält mit dem Kauf großer Studios, ähnliches. Ne? Also es geht um Content für den Game Pass.
Wir kommen da gleich noch drauf zu, auf die Digital Only, den Trend dahin. Vielleicht einmal, du hast gesagt, du hast das entschieden. Der Prozess der Entscheidung, wer entscheidet da konkret, was in die Sammlung von der Bibliothek kommt? Und unterhältst du dich ja vielleicht auch mit anderen Bibliotheken? Hast du da den Austausch? Wie läuft das ab?
Genau. Also bei uns hier im Haus haben die LektorInnen, die ihre Fachreferate haben, die können natürlich eigenständig handeln. Ja, also sie können selber sagen, was sie hier in ihrem Bestand haben möchten und nicht. Das teilt sich so ein bisschen auf in einer Standing Order. Ja, das heißt, das sind Beträge, die wir Anfang des Jahres fix machen, wo wir dem Lieferanten sagen, ihr bekommt Summe X und ihr bekommt ein Profil, wie ihr Geld ausgeben müsst mit dieser Summe X. Und dann schicken die uns das ganze Jahr über Medien, ne, oder Bücher oder Konsolenspiele, die verschiedene Einzelhändler, also ne, möchte ich jetzt nicht nennen, so, also sowohl regionale als auch überregionale PartnerInnen.
Aber ihr geht jetzt nicht zum Beispiel direkt auf die Spielunternehmen zu und...
Ich rede vom Einzelhandel. Ja. Ne? Also verschiedene, wie gesagt, Buchhandlungen, solche, ne? Auch Elektronikhändler. So. Und dann haben wir 20% des Etats, können wir sozusagen unseren Bestand eigenständig kuratieren. Das heißt, wir geben dann direkte Bestellungen ein, wo wir Nachkäufe tätigen oder versuchen, individuelle Schwerpunkte auch zu setzen innerhalb des Bestandes. Und setzt sich dann der Bestand zusammen. Und natürlich ist man immer im Austausch, ne? Also ich war ja vorher Lektor und habe jetzt meine Referate alle abgegeben als Leitung. Und jetzt ist es so, dass wir in den Runden mit den BibliothekarInnen natürlich regelmäßig gucken, okay, gerade jetzt zum Jahresende, wie wollen wir das nächste Jahr planen? Wie wollen wir den Schwerpunkt unseres Bestandes fürs nächste Jahr setzen und natürlich das Allerwichtigste, wie viel Geld haben wir überhaupt zur Verfügung, ne? Weil auch wir sind natürlich auf öffentliche Gelder angewiesen, auf die Haushaltslage und das ändert sich immer mal wieder.
Stichwort Geld. Du hast jetzt gesagt, das ist ein mehr oder weniger freier Haushaltsposten, den ihr da habt, den ihr zur Verfügung habt, um damit zum Beispiel Games zu bestellen. Wenn jetzt unser künftiger Games-Minister wieder oder Games-Kanzler Robert Habeck zum Beispiel sagt, hey, wir brauchen mehr Games in den Bibliotheken, zum Beispiel. Vielleicht, wie schaut die Bundes- und Landesebene, vor allem eher die Landesebene wahrscheinlich, weil, oder kommunale Ebene sogar eher, weil die Bibliotheken ja auch zum Teil von den Kommunen, hier in Berlin sind es die Bezirke, mitfinanziert werden. Wie schaut das aus? Braucht es da mehr Mittel für die Bibliotheken?
Ich sag mal so, mehr Mittel ist immer gut, ja. Und vor allem, wenn es um Einsparungen geht, was ja, glaube ich, gerade eher das Thema ist, wäre es gut, wenn wir nicht die Ersten sind, die davon betroffen sind. Aber ich glaube, da spreche ich für viele soziale Ebenen in Berlin, die es eigentlich alle nicht treffen sollte. Man muss sich das wie eine Pyramide vorstellen, ja, also die Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg bekommt Summe X zur Verfügung. Die Stadtbibliothek hat verschiedene Standorte. Die Standorte bekommen auch je nach ihren Kennzahlen, ja, nach den Ausleihen, nach den BesucherInnen, bekommen sie dann anhand dieses großen Kuchens ihr Stück. Und wir müssen dann natürlich jetzt hier im Haus gucken, wie gehen wir mit unserem Stück um. Ich gucke auf die Statistik, okay, welche Sachen liefen gut, welche Sachen liefen nicht so gut. Für die Konsolenspiele kann ich zum Beispiel sagen, da haben wir eine super Ausleihe, ja, die sind sehr gefragt, die laufen sehr gut. Natürlich gibt es andere Bereiche, wie jetzt beispielsweise die Hörbücher, die in den letzten Jahren signifikant zurückgegangen sind, die Ausleihen, was ja auch im Einzelhandel zu sehen ist, weil eben viel dann doch noch oder doch nur noch digital stattfindet im Hörbuchbereich.
Ich habe die Frage sogar gestern gestellt, als ich in der Bibliothek selbst war, so wie oft werden dann überhaupt noch Hörspiele ausgeliehen, so, weil die standen alle rum und ich dachte mir so, ja, voll cool, da gibt es sogar einen Videospiel-Soundtrack, den ich da gefunden habe von einem Spiel, was ich gerne mag, aber ich dachte mir so, das leihe ich mir doch eigentlich nicht aus. Was passiert denn dann eigentlich mit den Medien, wenn ihr dann weggeschmissen?
Also bei uns gibt es jeden ersten Samstag im Monat ein Büchertrödel, wo wir alle Medien, die noch in einem guten Zustand sind, gegen eine Spende für unseren Förderverein zur Verfügung stellen, also eine Spende nach Wahl. Aber natürlich, klar, wenn Medien jetzt nicht mehr nutzbar sind oder gerade im Hörbuchbereich auch sehr verkratzt oder ähnliches, dann werden die auch dann direkt entsorgt, ja.
Aber die werden dann womöglich bald aus dem Sortiment genommen. Nicht aber Videospiele, die sind ja ganz im Gegenteil nicht rückläufig, sondern haben Zuwachs, so wie ich das mitbekommen habe.
Genau, klar. Also wie ich gerade schon erwähnt habe, Hörbücher gehen zurück. Auch natürlich Filme im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren. Deutlicher Rückgang. Wobei ich hier immer gerne noch dazu sagen möchte, dass wir wirklich auch viele, viele DVDs, viele Filme haben, die man nicht auf den gängigen Streaming-Plattformen findet. Also da sind einige Schätze dabei. Da kann ich auch wirklich immer nur auf die Bibliotheken verweisen, gerade in Zeiten, wo auch keine Videotheken mehr existieren, weil dann natürlich die großen Player im Streaming-Bereich doch auch nur begrenzten Content haben. Genau, das ist eine. Den Konsolenspielen geht es sehr gut, was natürlich auch daran liegt, dass man für ein neues Spiel für die PS5 beispielsweise 80 Euro zahlt. Ne? Da ist man natürlich gut aufgestellt, wenn man dann die Chance hat, das in der Bibliothek auszuleihen. Und bei Nintendo ist es ja ähnlich. Die Switch-Spiele sind so preisstabil, dass man, was eigentlich wieder ein Grund dafür ist, sie zu kaufen, weil man auch weiß, man kann sie immer zu einem ganz guten Preis wieder verkaufen. Aber gerade bei der Switch haben wir wirklich extrem gute Ausleihzahlen, was schon auch überraschend ist für eine Konsole, die jetzt 7 Jahre alt ist und oder bald 8. Genau, 2017. März 2017, ne? Also, ne?
Dadurch haben sie aber auch mehr. Das ist vielleicht auch eine Frage, wo ich auch noch drauf zukommen wollte. Wie ist das denn eigentlich mit den Konsolen? Das ist ja auch ein bisschen in einer Form Gatekeeping, wenn man sagt, hey, das Spiel könnt ihr euch ausleihen, aber die Konsole müsst ihr haben. Teilweise sind das Konsolen, die kosten 400, 500 Euro. PlayStation 5 gibt es ja auch viel im Angebot. Wie geht ihr damit um?
Ja, haben wir bei uns nicht im Bestand. Also wir haben zwar die Bibliothek der Dinge, das heißt, wir verleihen auch Sachen, die jetzt nicht unmittelbar ein Medium sind, sondern auch, na, ich sag mal, eine Bohrmaschine oder auch ein Musikinstrument, ne? Also wir haben schon viele Sachen, die gerade Stichpunkt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen und die dann nicht dem klassischen Bibliotheksbestand entsprechen. Aber bei den Konsolen macht es für uns wenig Sinn. A, weil sie sehr, sehr teuer sind, wie du schon sagst. Das heißt, wenn jetzt wirklich was kaputt geht für den Nutzer oder die Nutzerin, müsste er das ersetzen und dann, ne, macht es erst recht keinen Sinn für 500 Euro, dass er dann uns die PlayStation ersetzen muss. Das ist was anderes, wenn mal ein Buch verloren geht oder ähnliches. Und in zweiter Linie natürlich auch, ne, so Konsolen sind accountgebunden. Ne? Wir müssten die jedes Mal zurücksetzen. Das wäre ein extremer Aufwand auch für so einzelne Ausleihen. Deswegen haben wir aber bei uns ja die Vor-Ort-Gaming-Station, wo man sozusagen die PlayStation oder die Nintendo Switch nicht mit nach Hause nehmen kann, aber man kann hierher kommen. Man kann mit einem Bibliotheksausweis sich für eine Stunde an die Konsole setzen. Man kann ein bisschen spielen. Und ja, kann trotzdem auch ein Gefühl bekommen für die Konsole. Nicht zu Hause, aber vor Ort.
Vielleicht noch einen kurzen Circle back auf die Frage davor. Wirklich ganz kurz, wir haben, du hast gesagt, es gibt im Sortiment Medien, die es nicht online gibt. An wen wendet man sich dann, wenn man einen Wunsch hat für einen Titel oder ein Buch oder ein Medium?
Also ein Anschaffungswunsch sozusagen. Ja, einfach an unsere E-Mail-Adresse, ne, oder an die E-Mail-Adresse der Bibliotheken. Ich vermute, in allen anderen Standorten läuft es ähnlich. Und dann wird das an die dementsprechenden LektorInnen weitergeleitet.
An Patrick Ludwig in dem Fall dann.
Genau, also ich habe, wie gesagt, kein eigenes Lektorat mehr. Aber ich würde die Mail wahrscheinlich auch gar nicht bekommen. Aber die Kollegin, die zuständig ist für die E-Mails, die würde ja, wenn jetzt für ein Konsolenspiel ein Wunsch ist, würde das an meinen Nachfolger sozusagen dann weiterleiten. Und er würde dann mit den 20%, was ich vorhin meinte, für direkte eigene Bestellungen, könnte er dann aus diesen Mitteln diesem Anschaffungswunsch nachkommen. Ja.
Und die anderen 80%, die werden?
Wie gesagt, da entscheidet der Lieferant, was geschickt bekommt. Wir geben da aber inhaltliche Vorgaben. Also wir sagen zum Beispiel für Nintendo Switch-Spiele, wir wollen Top-Titel gestaffelt, ja. Das heißt, wenn jetzt ein neues Zelda rauskommt, dass das auch 7, 8 Mal hier ist, damit wir auch den Nachfragen gerecht werden können.
Okay. Top-Titel. AAA-Games.
Ja.
Die brauchen manchmal 40 bis 60 Stunden allein die Hauptstory. Und du hast das vorhin schon beschrieben, Games dürfen sich 2 Wochen ausgeliehen werden maximal. Mhm. Mit Verlängerung, aber bei Top-Titeln, die werden ja nachgefragt. Wie geht ihr damit um? Was ist der Gedanke der Bibliothek? So einmal antesten und dann geht's zurück, dann kann man ja auch gleich eine Demo sich eigentlich runterladen.
Ja klar, also das ist so ein bisschen den NutzerInnen selbst überlassen. Natürlich glaube ich jetzt ein Spiel wie Breath of the Wild, ne, oder weiß ich nicht, Elden Ring oder so, ne, das sind riesengroße Spiele. Da ist es natürlich schwierig, die in 14 Tagen irgendwie durchzuspielen. Aber vielleicht geht es da auch gar nicht darum, ne? Vielleicht geht es wirklich darum, eher ein Gefühl zu bekommen. Ich sag mal so, wenn man sich danach dafür entscheidet, sich das Spiel selbst anzuschaffen, dann muss man ja nicht von vorne anfangen. Man hat ja dann die Speicherdaten auf der Konsole und kann direkt einsteigen. Man könnte natürlich jetzt auch argumentieren, wir sagen, dass man 4 oder 6 Mal verlängern darf oder längere Ausleihfristen. Das sorgt aber wieder darum, dass wir oder dafür, dass unser Angebot halt weniger attraktiv wird, ne? Weil dann die Top-Titel nie da sind und auch für weniger Nutzer zur Verfügung stehen. Und dann hat auch wieder der Kiez und die Zielgruppen hier ein bisschen weniger davon. Also das heißt, die Fristen sind so ein Mittelwert, um zu gucken, dass man auf jeden Fall eine gute Zeit mit dem Spiel verbringen kann, aber auch, dass jemand, der danach kommt, die Möglichkeit hat, das Spiel auch auszuleihen.
Wenn wir, und das ist jetzt ein großer Bogen, wenn wir in der Geschichte so ein bisschen zurückdenken, dann sehen wir, dass vor allem in Kriegszeiten Bibliotheken häufig ein Ziel sind, womit Kultur und Geschichte ausgelöscht wird. Ich würde sagen, Bibliotheken haben auch so ein bisschen so einen Auftrag für Konservierung von Medien und Kultur.
Mhm.
Und Games gehören da ja auch mit dazu. Jetzt sehen wir aber, dass bei Games die Entwicklung doch noch ein bisschen anders ist als bei den herkömmlichen Medien. Herkömmliche Medien werden vielleicht einmal produziert, ein Buch wird einmal produziert und das liegt dann im Regal und kann ausgeliehen werden, ändert sich aber auch nicht. Bei Games ist das ein bisschen anders. Da gibt es schon noch signifikante Unterschiede. Unter anderem können die auch einfach aktualisiert werden und dann sind die einfach ein anderes Produkt. Und da hat die Bibliothek eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf. Wie geht ihr damit um, dass ihr quasi in den Regalen Produkte habt, auf die ihr eigentlich gar keinen Einfluss habt, wie die sich dann entwickeln?
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage und eigentlich sind wir da ausschließlich in der Beobachterrolle, ne? Also klar, wenn man sich jetzt ein Spiel anguckt, wie Cyberpunk für die PS4, als das rauskam, war das ein einziges Bug-Festival. Und wenn ich das mir jetzt in der Bibliothek ausleihe und die ganzen Updates ziehe, dann ist das einigermaßen gut spielbar, ne? So. Und die PS5-Version ist dann noch besser spielbar, ne? Aber ja, also so, wir haben da wenig Handhabe. Ich finde das okay. Also noch hat mich da nichts Negatives ereilt. Ich ärgere mich dann eher öfters mal, wenn wir wieder nochmal zurück auf unsere Lieferanten gucken, die dann öfters auch mal tatsächlich eben nicht diesen Weitblick oft besitzen und uns einfach Spiele schicken, wo dann nur ein Downloadcode drin ist. Ne? Gibt es ja auch immer mal wieder, gerade auch bei der Switch, wo gar kein Datenträger drin ist, wo natürlich wir absolut nichts damit anfangen können, mit einem einmaligen nutzbaren Downloadcode und die Spiele dann auch wieder zurückschicken. Ne? Also das ist eher was, wo ich mir dann eher Sorgen mache. So diese ganzen Updates und diese Patches und was da alles passiert. Ja, also ich glaube, gerade so für Activision und Call of Duty-Spiele ist es immer ein bisschen anstrengend, weil wirklich die Datenmengen dort ja exorbitant groß sind. Aber ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern.
Ja, Stichwort Weitsicht. Die Lieferanten, die haben ja auch keinen bösen Willen, wenn sie das machen, sondern die spiegeln ja im Grunde das wieder, was halt auch im Angebot gerade ist. Games werden zunehmend digital-only. Wir haben jetzt vor dem letzten Jahr eine neue Konsole bekommen auf dem Markt, dieses Jahr wieder eine neue Konsole, die halt nur digital-only sind, sprich kein Laufwerk mehr haben. Auch mein selbstgebauter PC seit 2018 hat kein Laufwerk mehr. Und eigentlich vermisse ich es auch nicht, um ehrlich zu sein. Aber ich kann halt keine Games mehr ausleihen. Meinst du, die Bibliotheken werden dabei bleiben, dass sie nur analoge Träger ausleihen oder könnte sich das zukünftig auch ändern?
Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das ändert und wir hier im FÖB, also im Verbund der öffentlichen Bibliotheken, wir haben ja auch viele unterschiedliche digitale Angebote, unter anderem auch den Filmfriend, was sozusagen so ein Äquivalent zu Netflix ist, ne, wo man mit dem Bibliotheksausweis eben Filme streamen kann. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Angebot. Natürlich weniger die Hollywood-Blockbuster, aber auch viele gute, ich sag mal, Independent-Filme und sowas Ähnliches wünsche ich mir auch für den Gaming-Bereich. Und ich weiß auch, Kollegen und Kolleginnen im FAB sind da dran an sowas, ne, dass wir sagen, wir entwickeln selbst eine Spieleplattform à la Steam beispielsweise, wo wir unbekannten EntwicklerInnen eine Plattform geben, ihre Spiele zu veröffentlichen oder ja eine große Zielgruppe zu erreichen, nämlich die BibliotheksnutzerInnen in Berlin, die dann eben mit ihrem Bibliotheksausweis Zugang haben zu den Spielen. Sowas, finde ich, müssten wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren an den Start bringen. Was den Bestand, den physischen Bestand vor Ort angeht, mache ich mir auf jeden Fall auch Sorgen, gerade wenn ein Unternehmen wie Sony eine High-End-Konsole wie die PS5 Pro ankündigt, ohne Laufwerk, dann merkt man schon, okay, wo auch bei Sony nach und nach jetzt die Richtung oder wie, ja, was die jetzt auch für einen Weg einschlagen werden. Und bei Nintendo, da habe ich immer noch ganz, mich noch relativ beruhigt, aber kann mir schon vorstellen, dass die Ausleihe sich in den nächsten 4-5 Jahren dann nochmal ein bisschen ändert. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe vorhin eine Plattform, die wir bei uns im Haus haben, nicht mit aufgezählt, und zwar sind das Spiele für den Nintendo DS und den 3DS, weil wir die auch seit, ich glaube, seit 7 Jahren oder seit 6 Jahren auch gar nicht mehr, keine neuen Spiele mehr angekauft haben. Und inzwischen gibt es ja auch schon keine mehr. Und die, da haben wir quasi noch so einen Bestand, den wir so lange noch hier haben, bis er einfach kaputt ist sozusagen. Ne? Also bis die Spiele nichts mehr tragen. Und selbst da haben wir immer noch gute Ausleihzahlen. Ne? Also man sieht auch, dass viele Kinder oder auch viele Menschen trotzdem ältere Konsolen nutzen. Ja, wir haben auch einen unglaublichen Hype, würde ich mal sagen, oder auch unglaubliche Preise im Bereich Retro-Gaming, was auch so eins meiner Lieblingsthemen ist.
Ich habe auch gesehen, ihr macht Veranstaltungen mit dem Computerspielmuseum zusammen für Retro-Gaming.
Genau, wir haben einmal im Monat den Retro-Gaming-Friday. Da kommen die Kollegen und Kolleginnen aus dem Computerspielmuseum, machen in unserem Makerspace, bringen alte Konsolen mit. Wir haben hier noch ein paar Röhrenfernseher und dann sozusagen wird in der PlayStation 1 oder 2 oder in der Sega Dreamcast werden dann ganz klassisch lokale Multiplayer-Spiele gespielt und es ist ein schönes Happening für Jung und Alt. Die Älteren, die mit den Konsolen aufgewachsen sind und die Jüngeren, die oft ja auch keine Berührungsängste haben und denen auch so eine Grafik erstmal so ein bisschen egal ist, ne? Die einfach nur Spaß haben wollen. Und das ist wirklich eine ganz tolle Veranstaltungsreihe. Und wir haben jetzt auch am 11.12. ein bisschen Werbung, haben wir Gregor Katsios da von Rocket Beans, der ja auch drei Bücher geschrieben hat zum Thema Videospiele. Und der wird bei uns sozusagen, ist jetzt schon zum zweiten Mal da, wird eine Art Live-Let's Play machen. Also er zeigt seine Lieblingsvideospiele, moderiert dazu. Und da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Also ja. Wir sind da ganz gut aufgestellt und wir sagen, um kurz zurückzukommen, auch ältere Konsolen haben ja immer noch eine Relevanz. Das sieht man auf dem ganzen Gebrauchwarenmarkt.
Ältere Konsolen sind im guten Rennen, das ist schön. Neuere Konsolen, die bereiten mir auch Sorgen. Und da vielleicht nochmal kurz drauf einzusteigen, du hast ja schon geschildert, wie sich das ungefähr ändern könnte, aber vielleicht nochmal auch konkret, kann man dieser Plattform irgendwie, meinst du, das könnte auch bundesweit gehen, dass die Bibliotheken sich vielleicht bundesweit zusammenschließen für so eine Games-Plattform?
Ja, also warum nicht? Ich glaube, wenn man was Gutes an den Start bringt, dann ist es immer von Vorteil, wenn das andere Leute dann auch adaptieren. Ja, also ich kann mir auf jeden Fall sowas vorstellen, aber wir sind eben eine öffentliche Einrichtung. Ja, das heißt, wir sind auch keine Unternehmen, die sehr, sehr schnell und agil fungieren können. Ja, wir sind an bürokratische Prozesse gebunden und natürlich auch alle anderen Städte, Kommunen, wo Bibliotheken, Büchereien angedockt sind. Und deswegen ist das wie mit vielen anderen öffentlichen Einrichtungen auch eben ein sehr, sehr langsames Voranschreiten. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es sowas gäbe, ja, definitiv.
Zusätzlich zu den Digital-Only-Games wird es ja künftig auch noch schlimmer werden, sag ich mal. Mit zum Beispiel Cloud-Engines, dass Spiele zunehmend ausgelagert werden, dass die halt gar nicht mehr vor Ort quasi berechnet werden, sondern in der Cloud. Sprich, dann braucht man ganz zwingend einen Account und der Hersteller muss quasi wissen, hey, wer spielt da gerade? Und Ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber wie nehmen die Hersteller Bibliotheken wahr? Sehen die das eher als Konkurrenz zum Verkauf?
Du meinst jetzt die Publisher? Ja, also die Publisher, ich glaube, die haben uns gar nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, also ich zumindest hab mich da jetzt noch nichts groß erreicht. Ich müsste jetzt.
Ist das überhaupt legal, was die Bibliothek?
Ja, also auf jeden Fall. Klar, wir kaufen ja alles, erwerben das ja auch. Nee, das ist schon legal. Und ich müsste jetzt nochmal fragen. Also, ich weiß, dass viele Kollegen, Kolleginnen auch schon auf der Gamescom waren oder auf anderen Messen. Ich kann mich jetzt aber nicht dran erinnern. Das müsste ich jetzt selber nochmal recherchieren, ob Bibliotheken selbst mal vor Ort waren auch, also dort sich quasi präsentiert haben mit ihrem Angebot, was sie eigentlich machen. Also auf der Republika oder ähnlichen Events ist das auf jeden Fall immer der, oder ist das schon länger der Fall gewesen, und die Bibliotheken bekommen das auch die letzten 10, 15 Jahre besser hin, sich so ein bisschen auch in Szene zu setzen, aber gerade auf solchen Messen muss man halt dann auch präsent sein, um auch mit den Playern so in Kontakt zu kommen.
Ich habe das auch erwähnt, weil die Publisher dann ja zunehmend Kontrolle über ihre eigenen Games haben. Es ist halt nicht so wie so ein Buch, wenn es einmal weg ist, dann hat das sein ganz eigenes Leben. Ein Spiel, gerade wenn das so sehr Cloud Engine Digital Only ist, ist halt in voller Kontrolle von dem Publisher. Meinst du, die Bibliotheken müssen dann künftig, und das wäre vielleicht ein bisschen viel, wenn jede einzelne Bibliothek auf jeden einzelnen Spielehersteller zugeht, aber müssen die vielleicht auch mit der Branche mehr zusammenkommen?
Sehe ich jetzt aktuell gerade noch gar nicht. Ne? Also dafür sind wir einfach viel zu weit weg. Also die Zusammenarbeit in Anführungsstrichen beschränkt sich wirklich darauf, dass wir das Endprodukt kaufen und hier den Bürgerinnen und Bürgern im Kiez zur Verfügung stellen. Ja. Und wir sind ja eh sehr, sehr defensiv, auch alles, was so Online-Geschichten angeht. Das heißt, auch bei uns, beim Gaming vor Ort, können sich die NutzerInnen, die dann vor Ort spielen wollen, die können nur offline spielen, ja. Wir haben quasi ein Admin-Profil, wo wir die Spiele runterladen, ja. Und dann gibt es zwei Profile mit Kindersicherung, wo dann nur die Spiele zur Verfügung stehen, die wir kuratiert haben, und auch nichts, kein Online-Zugang. Also da würden wir auch verrückt werden, wenn hier sich jeder mit seinem PSN-Account irgendwie, den er vielleicht schon hat, anmeldet, um irgendwie Fortnite online auf irgendwelchen Servern zu spielen, ne. Also, wie gesagt, das ist noch, da sind wir noch sehr, sehr weit weg, also von allem, was so Cloud-basiert ist und Ähnlichem.
Aber wir kommen ja dahin.
Wir kommen dahin, ja, und ich bin gespannt, generell, wie insgesamt die ganze Entwicklung in der Branche ist.
Du hast vorhin einen Werbeblock gemacht, vielleicht mache ich auch nochmal einen kurz. Wir Pixelgrüne haben die Idee, dass Games ein Teil vom öffentlich-rechtlichen Angebot werden sollten, über eine Medienplattform. Wie, du nickst gerade ein bisschen. Wie würdest du das sehen? Könnte das Bibliotheken vielleicht auch unterstützen? Vielleicht könnte man die sogar integrieren in so eine Plattform, dass man einen Teil hat für das öffentlich-rechtliche Angebot und einen Teil für die Bibliotheken, die dann über ihre Landesausweise da was ausleihen können?
Ja, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich weiß nicht, kannst du das nochmal konkretisieren, wie das so aussehen könnte? Oder?
Im Grunde geht es darum, dass die Öffentlich-Rechtlichen einen Pendant haben zum Game Pass und Co. zu Netflix für Games.
Ja.
Und öffentlich-rechtlich auch Eigenproduktionen potenziell eher. Also nicht die großen Blockbuster, das wäre dann vielleicht eher der Auftrag von den Bibliotheken, dass man die ausleiht dort digital.
Ja, also es ist ja so ein bisschen, was ich auch vorhin meinte, ne? So ein bisschen so eine Plattform schaffen, auf jeden Fall, auch eben aus öffentlichen Mitteln, um dort eben ein alternatives, gutes Angebot zu schrauben. Definitiv. Also genau, also sowas in die Richtung kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber es ist halt immer so, wie mit öffentlichen Geldern, ne? Wie geht man damit um und wie rechtfertigt man diese Ausgaben? Und wir müssen natürlich auch gucken, ne? Wir können unser Geld nicht einfach auf den Kopf hauen. Wir müssen natürlich auch mit Zahlen belegen, also Ausleihzahlen, Besucherzahlen. Das ist sozusagen unsere Währung, ne? Unsere Veranstaltungszahlen. Und wenn die nicht stimmen, dann haben wir auch weniger Etat am Ende zur Verfügung.
Ach so, also euer Etat wird auch bestimmt über die...
Nicht nur. Also es ist natürlich, es spielt mit rein, ja. Es ist jetzt nicht die alleinige Kennzahl, es sind verschiedene Faktoren. Aber natürlich misst sich das an den Zahlen. Also wenn ich hier im Konsolenbereich hätte, wer keine Ausleihen bringt, dann müsste ich natürlich mich rechtfertigen, warum ich da jedes Jahr Summe X reinstecke.
Mhm. Okay. Spannend. Wir haben vielleicht noch eine kleine Frage. Die Initiative Stop Killing Games, kennst du die?
Ja, habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Anfang des Jahres. Da mal so ein bisschen in der Presse was gelesen. Dass es ja, glaube ich, so ein bisschen darum geht, auch die Datenträger einfach so zu schützen und so ein bisschen auch auf die Gefahren hinzuweisen, was Digital-Only-Games beherbergen.
Also nicht nur das Hinweisen, sondern es geht auch konkret darum, dass die Spielehersteller dann einen End-of-Life-Plan vorlegen, wenn sie quasi die Server auch abschalten für die Games.
Ja, klar. Also das, ich meine, ich kann natürlich auch die Plattform irgendwo verstehen, wenn wir jetzt wenn die Server hosten, wo einfach irgendwie so 3 Menschen sich jeden Tag treffen, ne? Und natürlich die Kosten und die Nutzen nicht nutzen, also wenn das einfach keinen Sinn macht.
Es ist auch erwähnt in der Kampagne, dass das quasi auch verstanden wird und es geht halt darum, dass dann aber dann die Software umgeschrieben wird, dass die quasi auch frei verfügbar dann potenziell ist und halt so dann den Support bekommt, dass Server selbst gehostet werden können.
Ja, ich finde das auf jeden Fall alles total spannend und ich bin auch total auf der Seite der InitiatorInnen. Ich bin selber jemand, selbst wenn ich mir ein Spiel mal digital kaufe, was auf jeden Fall vorkommt, wenn ich das richtig mag, dann kaufe ich mir das physisch nochmal, ne? Einfach, weil ich weiß, wie schnell das dann gehen kann, dass es einfach nicht mehr zugänglich ist. Das Gleiche gilt ja auch für Musik, das Gleiche gilt auch für Filme, ne? Man kann bei vielen Streaming-Plattformen ja direkt die Filme kaufen, ne? Aber wer garantiert mir, dass diese Filme nicht irgendwann wieder rausnehmen müssen oder dass ich irgendwie aus Gründen, warum auch immer, diese Plattform verlassen will und dann natürlich blöd dastehe, weil ich schon Geld ausgegeben habe, ne? Genauso ist es ja ähnlich mit den Konsolenanbietern. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, Sachen physisch zu besitzen. Also ich rede jetzt nicht von einer Wohnung mit tausenden DVDs und Konsolenspielen, ne? Aber so vielleicht auch gerade die Sachen, die einem selber wichtig sind, dass man die nochmal so ein bisschen auch nochmal auch physisch in der Hand hat, weil ich glaube, ist alles richtig, auf was auch diese Initiative dann aufmerksam machen will, aber der technische Fortschritt wird nicht aufzuhalten sein, ne? Das wird sehr, sehr schwierig, da irgendwie anzugehen.
Würdest du dann vielleicht sogar politisch die Spielhersteller dazu verdonnern, dass die ihre Spiele auch analog anbieten müssen?
Weiß ich gar nicht. Das ist ja schon dann auch ein Eingriff ins Geschäftsgebaren. Ob das funktioniert, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also in der Regel machen sie es ja dann doch immer irgendwann, auch mal ein, zwei Jahre später. Ich bin auch immer überrascht, muss ich sagen, was dann teilweise wirklich auch publiziert wird, ne? Weil ich kenne auch viele tolle Indie-Spiele, die nur digital erscheinen, die wirklich hervorragend sind und richtig viel Murks, der aber noch physisch erscheint, wo ich mich immer frage, okay, das hat jetzt wirklich der Publisher gedacht, muss ich irgendwie x-mal pressen oder in den Handel geben? Also das, ja. Kann ich auch manchmal nicht nachvollziehen.
Weil die Entscheidung wird ja oft schon getroffen, lange bevor das Spiel fertig ist, dass das jetzt analog werden soll.
Ja, klar. Und oft sind Indie-Games ja wirklich auch nur so ein Versuchsballon. Und wenn sie dann tatsächlich sehr erfolgreich sind, dann kommen sie nochmal physisch raus. Ne? Aber ja, es ist super spannend zu beobachten. Also ich finde das total interessant und ich glaube, das Wichtigste ist, auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, ne? Sich da wirklich darüber zu informieren, gerade auch so in meiner Funktion hier, ne? Auch als Leiter generell, was so Medienkonsum angeht und was so in der Gesellschaft passiert und ja, es bleibt spannend.
Ja, mega cool. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir geben das auch gerne weiter, wenn die Bibliotheken sich was wünschen. Bevor wir aber was weitergeben können, vielleicht möchtest du uns was weitergeben als letzte Frage für heute. Wenn du im Rahmen auch deiner politischen Neutralität, die du ja hast, als Bibliotheksleiter was sagen kannst. Erstmal, warum lohnt es sich vielleicht überhaupt, mit der Politik in der Games-Branche sich auseinanderzusetzen? Und dann im Anschluss, was würdest du uns und der Community auf den Weg geben, wofür es sich lohnt, einzusetzen?
Ja, also was generell auch die Games-Branche angeht, ist mir immer ganz wichtig, finde ich, also erstmal vielleicht anders, dass ich versuche, Menschen, die nicht so viel Berührungen mit Videospielen haben, gerade auch jetzt hier im Bibliotheksbereich, habe ich immer ganz oft gesagt, gerade als ich angefangen habe, wir müssen dem Videospiel den gleichen Stellenwert wie ein Buch geben. Ne? Also wir müssen verstehen, dass Konsolenspiele ein Kulturgut sind. Ne? Und das ist, finde ich, erstmal ganz oft auch Aufklärungsarbeit in der Gesellschaft, auch generell, was Videospiele für einen Impact haben. Ne? Also wir haben Videospielserien, die einen Umsatz machen, das ist wirklich nicht mehr normal. Ja, also auch die, damit die eine oder andere Filmfranchise aber mal locker in den Schatten stellen. Ja, und das wird aber medial oft gar nicht so dargestellt, ne? In vielen Aspekten, und da reagiere ich immer sehr allergisch, ist es dann so, dass man von einem Menschen, der sich für Videospiele interessiert, immer noch so dieses klassische Bild hat aus den 90ern, dass wer Shooter spielt, ist ein potenzieller Amokläufer und irgendwie riechen die alle komisch und sitzen in ihrer Höhle den ganzen Tag. Also das ist etwas, wofür ich mich sozusagen immer noch so sehr einsetze, gerade auch bei Menschen, die eben da keine Berührungspunkte haben. Und generell ist es mir auf jeden Fall nochmal ganz wichtig, auch auf die öffentlichen Bibliotheken insgesamt aufmerksam zu machen. Ich finde, gerade hier in Berlin leisten wir als FÖB, als Verbund, einen unfassbar guten und auch wichtigen Job und auch einen Beitrag, um Medien, egal ob jetzt Bücher, Hörbücher, Filme, Videospiele, den Menschen zugänglich zu machen, vor allem auch Menschen, die eben nicht das Einkommen haben, um sich eben gerade neue Sachen sofort leisten zu können. Und leider fliegen die Bibliotheken oft noch unterm Radar. Deswegen guckt mal bei euch im Kiez, in der Kommune, egal, in eurer Kleinstadt, in eurem Dorf. Eigentlich gibt es überall eine Gemeindebücherei. Guckt mal, was die so machen und kommt mal ein bisschen ins Gespräch mit den Leuten. Wenn die vielleicht noch kein Gaming-Angebot haben, sprecht sie mal drauf an, ob sie nicht vielleicht was etablieren wollen. Vielleicht könnt ihr sie ja auch sogar dabei unterstützen mit einem Veranstaltungsformat oder ähnlichem, mit ein paar Ideen. Also das ist so nochmal so ein bisschen der Appell an alle da draußen. Die Bibliotheken sind unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft. Nicht nur, vielleicht ein letzter Satz noch, nicht nur auch als Ausleihstation, sondern auch als Ort. Ja, also wenn ich hier den ganzen Tag gucke, wie viele unterschiedliche Menschen hier zusammenkommen und den ganzen Tag hier verbringen, ohne dass sie Geld ausgeben müssen, wie in irgendwelchen Cafés. Die können einfach hierher kommen, die brauchen nicht mal einen Bibliotheksausweis, um hierher zu kommen. Sie können hier sein, sie können unser WLAN nutzen, sie können unsere Steckdosen nutzen, sie können hier arbeiten, sie können hier lesen, ihre Freizeit verbringen. Die Bibliothek eben als dritter Ort, wie wir im Fachjargon davon sprechen. Und das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass man uns deswegen auch noch auf dem Schirm haben sollte. Und wegen ganz viele andere Sachen.
Mega, auf jeden Fall. Danke dir, dass du heute mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Wir beenden damit den offiziellen Teil der Folge. Jetzt gibt es potenziell noch eine kleine Fragerunde an die Community. Und vielen Dank, dass ihr auch alle zugehört habt.
Das war die zweite Folge von Pixelgröße, zusammen mit Patrick Ludwig, aufgezeichnet am 12. November in der Pablo Neruda Bibliothek in Berlin und live gestreamt auf dem Discord-Server der Pixelgrünen. In der nächsten regulären Folge sprechen wir mit Dr. Linda Breitlauch, Professorin für Game Design an der Hochschule Trier, über den Schaffungsprozess von Spielen in Deutschland und deutschen Hochschulen, wagen einen Blick in die Branche und deren Herausforderungen mit der Finanzierung von den Projekten und spekulieren, wie wir den Game-Standort Deutschland ankurbeln können. Bis dahin gibt es aber noch eine Sonderfolge auf der Bundesdelegiertenkonferenz vom 15. bis 17. November, bei unser sprechenden Duo Toni Mais und Tim Junge vertreten für einen Auftritt der Pixelgrünen in Kooperation mit der Netzbegrünung. Für deren Podcast-Format wurden die beiden eingeladen, über unsere Arbeit bei den Pixelgrünen zu berichten. Moderation: Liliane Pollmann, Tim Junge. Mitgearbeitet haben: Tim Junge, Dustin Eickmeier. Pixelgrüße ist das Podcast-Format der Pixelgrünen, die Gaming-Community von Mitgliedern aus Bündnis 90 Die Grünen und Grüne Jugend. Wir hören uns in der nächsten regulären Folge. Tschüss!